Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am 24. Mai 1944 traf bei einem alliierten Luftangriff eine Bombe mit Flüssigbrandstoff den Dom. Beim Übergang der äußeren Kuppel in den obersten äußeren Umgang am Fuß der Kuppellaterne. Der Dombaumeister und einige Soldaten waren vor Ort, konnten aber der Flammen nicht Herr werden, da sich das Feuer über unzugängliche Hohlräume ausbreitete. Die Hitze führte dazu, dass der gesamte Aufbau der Laterne von oben herunter in die Predigtkirche stürzte. Den massiven Fußboden und die darunter liegenden Gewölbe durchschlug und das Feuer bis in die Gruft ausbreitete. Das Gestühl in der Predigtkirche wurde durch die herabfallenden Trümmer und später durch Feuer und Wasser zerstört. Und mit ihm wurde nicht nur ein Gebäude in seinen Grundfesten erschüttert, sondern ein Symbol. Der brennende Dom war ein Fanal. Doch was hatte dieses Fanal zu bedeuten? Bruno Döring, der den Berliner Dom 5 Jahrzehnte als Domprediger entscheidend geprägt hat, stellte zu Beginn seiner Predigt im Gottesdienst am Pfingstsonntag 1944, also 4 Tage nach der Katastrophe, dieser Gottesdienst wurde in einem Teil der Gruft unter der Denkmalkirche gefeiert. Bruno Döring stellte gleich zu Beginn der Predigt diese Frage: Was hat uns Gott, der Herr, sagen wollen, als er den amerikanischen Fliegern Vollmacht gab, dieses ihm geweihte Haus jählings in Brand zu setzen? Was hat der lebendige Gott damit vor? Freilich auch Bruno Döring will die Frage, warum, eigentlich schnell hinter sich lassen. Denn er mahnt seine Gemeinde, sich mit dem quälenden Warum abzugeben, ist zwecklos. Je öfter er, der Mensch, stöhnt, umso ohnmächtiger wird er. Da setzt Gott, der Herr, ganz in der Stille seinen Hebel an, nicht bei den Menschen, die grübeln und verzweifeln, sondern bei denen, die sich aufrichten können. Um Aufrichtung geht es. Diese schnelle Wendung zum Aufrichten war in den schwierigen Kriegszeiten menschlich und seelsorgerlich nachvollziehbar. Aber im Rückblick kann doch auch erstaunen, dass diese Erschütterung, die da passiert ist, bei Bruno Döring zu keinem kritischen Blick auf den zurückgelegten Weg geführt hat, zu keinerlei artikuliertem Zweifel, ob diese Katastrophe nicht letzten Endes auch mit den falschen Wegen zu tun hatte, die in der Vergangenheit lagen. Ein etwas längeres Verweilen bei dieser Frage, warum, hätte vielleicht den Blick öffnen können für das, was hier endgültig sein Ende gefunden hatte. Das Bündnis von Thron und Altar, das zwar schon 1918 zerbrochen war, dem aber große Teile auch der evangelischen Kirche nachtrauerten. Die Identifikation von Kirche und Volk, die Kirche und Nation, die auch während der Zeit des Nationalsozialismus dem Widerstand der Kirche die Kraft genommen hatte. Manche Teile der Kirche hatten sogar mit dem Regime paktiert. Und auch dafür war der Berliner Dom ein Symbol geworden, wenn auch gegen den Willen der Gemeinde. Denn Bruno Döring und auch Domprediger Willi Richter waren keine Nationalsozialisten. Willi Richter war sogar Mitglied der Bekennenkirche. Aber die Bilder auf den Stufen des Doms von der Einführung des Reichsbischofs Ludwig Müller mit NS-Flaggen im Hintergrund oder die Hochzeit von Hermann Göring gingen durch die Welt und waren sehr mächtig und prägten sich ein, auch bei vielen Christen. Selbst der spätere Bischof Albrecht Schönherr hatte diese Bilder vor Augen, wenn er dann den Dom dachte. Hätte die Erschütterung nicht zu einer Selbstbesinnung führen können, ja müssen, zu der Frage, ob das, wofür der Dom missbraucht worden war, hier durch dieses Ereignis auch gerichtet worden war. Denn die Gewalt, mit der von deutschem Boden aus große Teile Europas in Schutt und Asche gelegt wurden, dem auch die Kirche, wenn überhaupt, nur schwach widersprochen hatte, schlug ja nun zurück. Das Ausbleiben jeder Art von Schuldbewusstsein muss aus heutiger Sicht befremden. Und auch später blieb es aus. Das Ende des Krieges konnte Döring nicht als Befreiung verstehen, nur als Besetzung und Besatzung. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnaden bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. So betet der Prophet Daniel nach der Zerstörung des Tempels und der Zeit des Exils in Babylon. In diesen Worten finden wir eine ganz andere Weise, mit den Verwerfungen der Geschichte und des Lebens umzugehen. Es ist eine Tradition, die eben nicht sofort zur Tagesordnung übergeht, sondern die Ereignisse zum Anlass nimmt, das eigene Tun zu hinterfragen. In dieser Tradition stehen wir als christliche Kirche. Es ist keine sehr populäre Tradition, denn bis heute liegt den Menschen und auch den gesellschaftlichen Gruppen das Verleugnen und die Abwehr der eigenen Schuld oft viel näher. Aber die Jahre nach dem Krieg haben gezeigt, dass es keinen Neuanfang und keine wirkliche Aufrichtung gibt, ohne dass wir uns der Frage, warum, aussetzen und wir uns dabei ehrlich ins Gesicht sehen. Auch der 24. Mai 1944 ist der Grund dafür, dass das Gedenken unserer eigenen Geschichte in der Verantwortung für das, was wir schuldig blieben, an diesem Ort seinen Platz findet und immer wieder finden muss. Da haben wir eine besondere Verpflichtung, der wir auch immer wieder nachkommen. Etwa im letzten Jahr im Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs oder auch, wie wir es tun werden, am 1. September mit dem Gedenken an den Beginn des Zweiten Weltkrieges und einer versöhnenden Partnerschaft mit den Mitchristen in Warschau. Diese jüdisch-christliche Erinnerungskultur gilt es zu bewahren und zu pflegen. Sie ist gerade heute in unserer jetzigen politischen Situation, in der viele die Brücken nach hinten abbrechen wollen, nach vorne stürmen, ohne Sinn und Verstand, wichtiger denn je. Der Prophet Daniel schaute auf das zerstörte Heiligtum in Jerusalem. 70 Jahre mussten vergehen, bevor Gott die Tür öffnete für die Wiederaufrichtung des Tempels in Jerusalem. Die Aufrichtung, von der Bruno Döring in seiner Pfingstpredigt 1944 sprach, lag für den Berliner Dom noch in weiter Ferne. In der Zwischenzeit war der Dom ein Stein des Anstoßes im Herzen der Stadt, ein gewaltiges schwarzes Fragezeichen, wie es Manfred Stolpe einmal gesagt hat. Abreißen, stehen lassen, wieder aufbauen? Das war nicht nur eine praktische Frage, sondern eine theologische, eine Glaubensfrage. Wofür sollte dieser Dom denn nun stehen? Er konnte ja nicht mehr ungebrochen die Tradition fortsetzen, in der er gebaut worden war. Albrecht Schönherr schrieb: In jedem Kirchengebäude predigt die Kirche mit. Auch das Bauwerk Dom hält eine eigene Predigt. Es sprach im Anfang des vorigen Jahrhunderts von einer machtvollen Kirche, die sich als nationales Monument gegenüber dem besiegten Frankreich, als protestantische Hauptkirche gegenüber den anderen Konfessionen, als Bollwerk gegenüber der Sozialdemokratie behaupten wollte. Diese Predigt war mit der Zerstörung am 24. Mai endgültig an ihr Ende gekommen. Welche Predigt aber sollte denn nun ein wieder aufgerichteter Dom halten können? Um diese Frage wieder zu beantworten, musste der Dom viele Jahrzehnte, wie es einmal ausgedrückt wurde, in einem Büßergewand verbringen. Aber gerade in diesen Jahren des Büßergewandes zeigte sich, dass dieser Dom doch mehr als bloß äußere Pracht und Glanz war, dass in diesem Gebäude auch ein anderes Feuer gebrannt hatte, das nun in aller Stille weiterbrannte. Es war das Feuer des Gebetes. Die wärmende Glut der Liebe Gottes glomm unter den Trümmern des Doms, erst in der Gruft, dann in der Tauf- und Traukirche weiter. Denn die Gemeinde lebte, sie lebte in einer Nische, aber sie lebte. 70 Jahre nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem betet der Prophet Daniel: Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum und deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Liebe Gemeinde, die Frage nach dem Sinn von Ereignissen, die Frage nach dem Sinn von Geschichte ist immer heikel, weil wir ja nicht über den Dingen stehen, nicht aus der Perspektive Gottes urteilen können. Aber manchmal haben wir doch den Eindruck, dass man im Rückblick manches versteht, dass man sagen kann, dass etwas in unserem Leben Sinn gemacht hat, weil es zu etwas hinführte. Zu etwas, was man ohne manche schmerzliche Umwege vielleicht nicht gefunden hätte. Das können wir für unser Leben sagen. Vielleicht haben Sie solche Ereignisse vor Augen. Und vielleicht kann man so etwas auch für den Dom sagen. Durch seine beschädigte Gestalt, durch sein eingeschränktes Dasein entfernte er sich von dem Bild eine Kirche der Stärke, der Macht, der Ecclesia Triumphans zu sein. Der Dom war nun das Symbol einer Kirche, der man ihre Gebrochenheit ansah. Und führte nicht genau das auch dazu, dass der Dom wieder demütiger und freier Gott dienen konnte, als ein Ort, an dem Menschen etwas von dem zugewandten, leuchtenden Antlitz Gottes und Gottes Wort erfahren konnten. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Gerade in der evangelischen Kirche selbst tat man sich allerdings schwer, so zu beten und mit dem Gedanken, den Dom wieder aufzubauen. Dieser Gedanke kam ja nicht von Seiten der Kirche, sondern von Seiten der DDR-Führung. Und gerade bei Kirchenleuten waren ja eben noch jene Bilder aus der Zeit vor dem Krieg noch nicht vergessen. Und man fragte sich, wozu soll dieses Symbol vergangener Zeiten, die alles andere als ein Ruhmesblatt gewesen sind, noch gut sein? Und schließlich konnte man doch dieses Wozu finden. Ein Wozu, das nicht bloß etwas mit der Geschichte zu tun hat, sondern das sich aus dem Glauben begründete, das etwas mit dem Gebet, mit der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit Gottes zu tun hatte. Das sollte in der Mitte dieser Stadt wieder leuchten können. Und 7x7 Jahre nach der Zerstörung des Berliner Doms konnte er dann wieder eingeweiht werden. Heute leuchtet der Dom aber noch viel wichtiger ist, dass wir manchmal auch erleben und fühlen können, dass uns Gott an diesem Ort anleuchtet. Ja, dafür dürfen wir dankbar sein. Dieser Berliner Dom ist ein Ort der Gotteserfahrung. Dafür gibt es viele Zeuginnen und Zeugen. Und gebetet wird im Großen wie im Kleinen. Das ist und bleibt sein innerstes Wozu. Aber Gottes Angesicht leuchtet eben da, wo wir als die vor Gott treten, die wir sind, und nicht als die, die wir gerne sein würden. Wenn wir unsere eigene Gebrochenheit, unsere Wunden, unsere Widersprüche nicht kaschieren, sondern mit hineinnehmen ins Gebet und Gott hinhalten. Und wenn wir besonders auch die Menschen mit ins Gebet hineinnehmen, die von der Gebrochenheit des Lebens gezeichnet sind, dann entfaltet der Dom seine Stärke. Ja, der Dom ist auch wieder prächtig und groß, aber wir halten seine Gebrochenheit in Erinnerung. Sein goldener Altar steht nicht für die Selbstherrlichkeit der Kirche, sondern dafür, dass wir Gott mit seiner Gegenwart kostbar und wertschätzen. Sein hohes Kuppelrund mit den Seligpreisungen Jesu steht dafür, dass dieser Friede Gottes unser Horizont ist. Der weite Raum dieser Kirche sendet die Botschaft an uns alle aus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dieser Dom ist so groß und weit, weil der Raum der Liebe Gottes groß und weit ist und er in unserer Stadt einen Ort gefunden hat. Bruno Döring hat seine Predigt am Pfingstsonntag 1944 gesagt: Das, was bleibt, sind nicht Tempel und Kirchen, sondern einzig und allein der, den Gott gesandt hat, dass ihm Gewalt gegeben sei im Himmel und auf Erden. Als die Flammen zur Domkuppel herausschlugen, als es mit Getöse herunterstürzte, den Fußboden durchschlug, bis hinunter in die Gruft der Fürsten stürzte, leuchteten wie ein seltsames Fanal über der Christusgestalt die kostbaren Worte: Siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Und wenn das Haus in Trümmer geht, ich gehe nicht in Trümmer. Mich können Menschen und die Welt nicht aus meiner Herrschaft stoßen. So Bruno Döring am Pfingsten 44. Und ungeachtet des kritischen Blicks, den wir 75 Jahre danach in manchen auf ihn und andere werfen müssen, auch am Pfingstsonntag 44, wenige Tage nach dem Bombenwurf, blitzte für einen Augenblick in seinen Worten etwas von jenem anderen Bild des Domes auf und des anderen Geistes, für den er steht. Als Döring nämlich seine Gemeinde dazu aufrief, sich mitten im Krieg nicht vom Geist der Rache mitreißen zu lassen, sondern sich für den Geist der Liebe und der Versöhnung zu öffnen, wenn er sagte: Gott steht vor uns mit der Frage, wie wird die Welt ihn aufnehmen, den Geist der Liebe? Die große, klare Absicht, der Gottes Geist Menschen zueinander führt, das ist die große Weltaufgabe. Liebe Gemeinde, in Bachs Kantate tritt uns die Stimme Israels entgegen, die sich Erlösung erhofft, indem sie die eigene Schuld benennt und vor Gott bricht. Dieser Dom hat in seiner Geschichte Zerstörung erlebt, hat auch Anteil an der Geschichte unseres Landes und unserer Kirche, die auch eine Schuldgeschichte ist. Aber hier wird die Erfahrung groß: Beim Herrn ist Gnade und viel Erlösung bei ihm. Davon leben wir bis heute, auch am Dom. Und deshalb nimmt er so viel Raum in unseren Herzen ein. Gott sei Dank dafür. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.